Das Banzai Anime Festival geht in die zweite Runde. Auch dieses Jahr wird wieder nur das Beste gezeigt, was der japanische Anime-Film zu bieten hat. 8 Meisterwerke in 3 Tagen vom 16. bis 18. September im Kino 35 in Fulda. Präsentiert von eurem Lieblingspodcast World of Ghibli.
Hallo und herzlich willkommen hier bei World of Ghibli, eurem Lieblingspodcast um und über das Studio Ghibli. Heute schon mit Folge 13, die verflixte 13 sagen wir nicht, das ist die 7, gell? Ja, bei 13 ist trotzdem eine meiner absoluten Lieblingszahlen. Und bei Folge 13, wie bei den anderen 12 Folgen zuvor, ist niemand Geringeres bei mir wie der wunderbare Thomas Fandeschek. Hallo Thomas.
Konnichiwa, Shaggy Senpai.
Genau, das bin ich, Shaggy Senpai, Shaggy Schwarz. Führe euch mit dem lieben Thomas heute durch einen weiteren Film des Studio Ghibli. Einen Film, den ich muss ganz ehrlich sagen, deutlich besser in Erinnerung hatte, als ich ihn jetzt beim nochmaligen Schauen empfinde, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir reden heute über den Film Das Königreich der Katzen oder wie er im Englischen hieß The Cat Returns. Wie er im Original hieß, weiß wahrscheinlich der Thomas.
Neko no Ongaeshi. Pass auf. Übersetzt heißen würde die Dankdarbietung der Katzen.
Okay, das ist nochmal ein anderer Titel als das Königreich der Katzen oder The Cat Returns. Aber erstmal, bevor wir gleich über diesen Film sprechen, wie ihr es gewohnt seid, wird uns der Thomas eine kleine Inhaltsangabe dieses Films darbieten. Lieber Thomas, deine 3 Minuten.
Meine 3 Minuten, okay, die Zeit läuft. Also, der Film handelt von Haru, einer 17-jährigen, stets unpünktlichen und leicht verpeilten Schülerin, die den Anschein erweckt, als wäre sie stets zur falschen Zeit am falschen Ort. Allerdings verfügt sie über ein großes Herz und rettet eine Katze vor dem Überfahrenwerden. Und von diesem Moment an ändert sich Harus Leben schlagartig. Es stellt sich nämlich heraus, dass die Katze der Prinz aus dem Königreich der Katzen gewesen ist und der König ihr als der Retterin seines Sohnes nun alles Erdenkliche an Katzenglück zukommen lassen möchte. Und um das Glück noch vollkommen zu machen, Haru mit seinem Sohn zu verheiraten. Haru lehnt natürlich ab. Und als ihr eine mysteriöse, körperlose Stimme empfiehlt, sich mit ihrem Problem an das Katzenbüro zu wenden, sucht sie dort sofort Hilfe und lernt Baron Humpert von Gickingen, eine aristokratische Katze im Anzug, und dessen beiden Freunde, den übergewichtigen Kater Muta und die Krähe Toto, kennen. Als der Katzenkönig Haru entführen und in sein Königreich versteppen lässt, nehmen die drei Freunde sofort die Verfolgung auf und erleben gemeinsam, zusammen mit Haru, aufregende Abenteuer im Königreich der Katzen. Nach vielen Verstrickungen und Wendungen geht das Ganze unterm Strich natürlich sehr gut für Haru aus, und gestärkt aufgrund der gemachten Erfahrungen kehrt sie mit neuem Selbstvertrauen in ihre Welt zurück. Und es hat auch den Anschein, als wäre sie nun endlich in ihrer für sie bestimmten Zeit angekommen, und ihr Verpeiltsein sowie ihre Unpünktlichkeit gehören der Vergangenheit an.
Tja, das Königreich der Katzen, das war die Inhaltsangabe. Und ich muss sagen, ich fand deine Inhaltsangabe klang jetzt noch deutlich spannender, als der Film letzten Endes war. Du hörst jetzt schon meine Kritik erneut heraus, wir sprechen gleich drüber. Regie Hirokuyuki Morita, Drehbuch Reiko Yoshida und auch ihr Aue Hiraga, ist es ein R oder eine Sie?
Ich glaube, das ist ein R, Aoi Hiraga.
Ja, ich glaube, es ist ein R.
Schwieriger Name.
Ja. Ja. Der auch hier mit involviert war im Drehbuch. Toshio Suzuki, Executive Producer, Musik Yumi Nomi. Und der Film ist im Jahre 2002 ins Kino gekommen in Japan, genau genommen am 19. Juli 2002. In Amerika ist er im Jahr 2003 ebenfalls von Buena Vista, also über Walt Disney vertrieben, auch in den Kinos erschienen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz hat es bis zum Jahr 2005 gedauert. Da erschien der Film auf dem Disney Channel, also nicht im Kino. Und im Jahr 2007 ist dann auch meines Wissens die DVD herausgekommen zu diesem Film. Das nächste, was ich auch immer gerne anspreche, ist die Synchronisation. Fangen wir heute mal nur mit den Deutschen erstmal ausschließlich an. Haro wird synchronisiert von Angela Wiederhut. Das ist eine bekannte Synchronsprecherin, aber ich will vor allem auf ein paar andere zu sprechen kommen, die hier auch involviert waren. Unter anderem der Baron wird hier gesprochen von Martin Umbach. Und Martin Umbach ist jemand, der in der Synchronwelt kein Unbekannter ist, muss man sagen. Er hat auch einige Animes synchronisiert, einige Zeichentrickfilme. Vor allem ist er bekannt als Synchronstimme von Russell Crowe unter anderem, Geoffrey Rush, Gabriel Byrne, aber auch die zweite Synchronstimme von George Clooney. Die zweite, weil es tatsächlich George Clooney zwei Synchronstimmen hat, liegt daran, dass ein Steven Soderbergh, den ich ja für einen besonders tollen Regisseur halte, der hat Mitspracherecht, was die Synchronstimmen angeht für seine Filme. Und er hat tatsächlich damals, als es, ich glaube, es war Ocean's 11, hat er neu gecastet, weil er mit Detlef Bierstedt, der ja vielleicht mit die bekannteste oder eine der bekanntesten deutschen Synchronstimmen überhaupt ist, nicht zufrieden war als George Clooney und hat damals dann eben diesen Martin Umbach dann als Synchronstimme ausgesucht für den neuen George Clooney in diesem Fall. Yuki wird synchronisiert von Alyssa Palmer, die auch keine Unbekannte ist. Die kennt man als die deutsche Synchronstimme von unter anderem Penelope Cruz oder Selma Hayek. Also auch zwei Darstellerinnen, die ich nicht nur optisch ganz, ganz toll finde, muss ich sagen. Also die deutsche Synchronstimme auch ganz, ganz toll. Auch interessant ist sicherlich die deutsche Synchronstimme von Hiromi. Also heute, hier kann ich mich austoben, lieber Thomas, du merkst es, weil es sind wirklich
super Stimmen dabei. Ich höre ganz fasziniert zu. Ne?
Ich wirklich sehr, sehr mag. Das ist Chandra Schad. Die kennt man sicherlich auch eine Schauspielerin, aber auch eine bekannte Puppenspielerin, witzigerweise. Die synchronisiert unter anderem Jessica Alba, Miley Cyrus, aber vor allem ist sie mir gerade im letzten Jahr besonders toll aufgefallen, weil ich ein bisschen Fahrfolgen davon auch auf Deutsch gesehen habe. Es ist die deutsche Synchronstimme von Elizabeth Olsen. Weißt du, wer Elizabeth Olsen ist?
Nein, das sagst du mir aber gleich.
Das ist die junge Schwester von den Olsen-Zwillingen auf der einen Seite. Weißt du, wer die Olsen-Zwillinge sind?
Das sagst du mir gleich.
Okay, das war Full House, diese Serie, die Olsen-Zwillinge. Aber Elizabeth Olsen eigentlich bekannt als natürlich Wanda Maximoff aus den Avengers oder aus der wunderbaren Serie WandaVision. Ganz, ganz tolle Serie, die mich wieder mal zurück ins Marvel MCU gebracht hat. Davor war ich ein bisschen draußen wieder, aber die Serie hat mich tatsächlich wieder etwas zurückgeholt. Aber immer noch nicht vorbei mit tollen Synchronstimmen in diesem Fall. Wir haben noch andere tolle Synchronstimmen. Zum Beispiel Natori wird gesprochen von Ulrich Frank. Und Ulrich Frank auch eine gerade im animierten Bereich ganz bekannte Synchronstimme. Der spricht unter anderem bei Das große Krabbeln mit bei wunderbarer Pixar-Film. Wenn ihr mehr über Pixar hören wollt, dann hört euch das große Brabbeln an, der Pixar-Podcast, den ich zusammen mit dem wunderbaren Paul Ziemer mache. Spricht bei der Monster AG und spricht so bei Cars mit, also bei drei wirklich großen Pixar-Filmen. Aber vor allem ist er bekannt gewesen, muss man leider sagen, er ist vor einigen Jahren verstorben, als die deutsche Synchronstimme von Ned Flanders. Und ich habe mir noch eine deutsche Stimme aufgehoben, die wahrscheinlich eine meiner absoluten Lieblingsstimmen überhaupt ist, in Deutschland quasi, leider auch in diesem Jahr, vor wenigen Monaten verstorben. Der Katzenkönig wird hier gesprochen und synchronisiert von Thomas Fritsch. Und Thomas Fritsch, klar, ist ein legitimer, bekannter deutscher Schauspieler, der gerade in vielen Krimis, Tatort und so weiter auch schon mitgespielt hat. Aber vor allem war er lange Jahre lang oder auch Ice Age oder bei König der Löwen spricht er Scar. Also auch da ganz bekannte Rollen. Aber vor allem natürlich ins Herz geschlossen habe ich ihn als Erzähler der drei Fragezeichen, der das über ein Jahrzehnt ein ganz, ganz wunderbarer Erzähler letzten Endes. Aber ich bin noch nicht fertig mit den Synchronstimmen, lieber Thomas, denn auch die Amerikaner haben diesen Film unglaublich gut besetzt mit Synchronstimmen. Haro wird gesprochen von Anne Hathaway, tolle, wunderbare Schauspielerin. Der Baron, Cary Elwes kennen vielleicht einige vom Sehen, aber wissen ihn vielleicht nicht zuzuordnen. Der spielt unter anderem, und da habe ich ihn tatsächlich auch lieben gelernt, die Titelrolle bei Robin Hood, Man in Tights, Helden in Strumpfhosen. Ganz, ganz wunderbarer, wirklich toller Film, den darf man nicht vergessen. Aber auch anders geil besetzte Leute, wie zum Beispiel Kristen Bell spricht Hiromi. Moon wird gesprochen von Peter Boyle, auch ein wunderbarer Schauspieler. Und natürlich zu erwähnen, der Katzenkönig, hier in dem Fall gesprochen. Im Deutschen von Thomas Fritsch, im Englischen von niemand geringerem als Tim Curry. Den kennen wir als S quasi. Also auch hier unglaublich gut besetzt, die Synchronarbeit, die Synchronsprecher. Ganz, ganz toll. Für mich das Tollste am Film. lieber Thomas.
Okay, jetzt war das so ausschweifend und dass wir eigentlich schon mit der Bewertung des Films anfangen können, oder?
Ja, ich sag mal so, es ging. Nein, wir haben, es gibt ja noch mehr als die Bewertung letzten Endes nur. Es ist ja schon auch, muss man sagen, wir wissen ja den Baron, da fangen wir doch damit einfach an. Den kennen wir doch einige schon,
oder? Lass uns einfach erstmal damit anfangen, um bei der Synchronisierung zu bleiben. Du hast ja so viele tolle Namen genannt und warst so begeistert. Und alles umsonst, meiner Ansicht nach, weil weder die englische noch die deutsche Synchronisierung des Films rettet den Film in irgendeiner Weise. Auf Japanisch ist er einfach noch mit Abstand am allerbesten. Da passen die Stimmen auch tatsächlich. Ich habe zwischendurch mal ins Deutsche umgeschaltet und es hat sich auf einmal sofort eine riesengroße Langeweile breit gemacht. Und dann, als ich ins Japanische zurückgeschaltet habe, da waren dann wieder Emotionen, glaubhafte Emotionen vorhanden. Also das ist, ein guter Synchronsprecher macht noch keine gute Synchronisierung.
Ja, das da stimme ich dir auch zu. Wobei ich die Synchronisierung in beiden Fällen, im Deutschen und Englischen, nicht so schlimm fand. Die war okay. Aber, ja, auch da stimme ich dir zu. Ich habe ihn ihn einmal jetzt nochmal gesehen und habe da immer mal so rumgeswitcht. Deutlich am interessantesten war auf jeden Fall die japanische Originalversion. Da reißt einen auch mit, deswegen habe ich auch das meiste auf Japanisch gesehen. Trotz allem hast du gerade von Langeweile gesprochen und das ist für mich persönlich das Hauptproblem des Films, muss ich sagen. Der ist, ich fand ihn sehr langweilig, auch auf Japanisch. Und ich weiß, dass ich ihn als Kind hätte ich diesen Film geliebt einfach. Für mich ist es ein reiner Kinderfilm, oder?
Also gelangweilt habe ich mich bei dem Film nicht. Das Problem, und ich finde ihn eigentlich auch als Anime-Film prinzipiell gar nicht so schlecht. Ich meine, vom Setting her und wie er aussieht und von der Story hat er doch sehr viel so von Anime-Filmen aus den 70er Jahren, wo es ja auch durchaus irgendwie wirklich gute Filme gegeben hat schon. Aber das Problem ist, dass es ein Ghibli-Film ist und er muss sich an den anderen Ghibli-Filmen messen. Und da kackt er leider irgendwie wirklich ab. Ne? Und das hat vielerlei Gründe, auf die wir jetzt mal vielleicht versuchen, so nach und nach einzugehen.
Lass uns aber mal wirklich bei einer Figur anfangen, die ich gerade eben schon mal erwähnt habe, bei dem Baron. Denn den kannten wir schon, lieber Thomas.
Genau, aus Whisper of the Heart, das Stimme des Herzens. Genau, ja. Ist nicht nur der Baron, sondern auch der fette Kater Mutter schon zu sehen gewesen.
Genau, und wir wissen ja auch, dass in diesem Film die Hauptcharakterin Shizuku die Geschichte über diesen Baron geschrieben hat. Und es ist ja möglicherweise diese Geschichte, die wir hier gesehen haben, oder? Zumindest würde es das erklären, dass der Film schon ein bisschen langweilig ist, wenn ein 14-jähriges Mädchen so einen Film schreibt.
Ich würde sagen eher nicht, weil die kurzen Sequenzen, die in Whisper of the Heart zu sehen waren, die waren wirklich echt abgefahren mit dem Baron und dem Mädchen und eine sehr surreale Landschaft. Und wenn das sich bei Königreich der Katzen durchgezogen hätte, wenn das Königreich der Katzen so ausgesehen hätte, dann wäre das ein ganz großartiger Film geworden. Aber leider ist das nicht der Fall gewesen. Nichts von diesen surrealen, fantastischen Elementen ist in dem Film wieder aufgetaucht. Das Ding war ja halt, dass nach Whisper of the Heart die beiden Katzen, also der Baron und Mutter, eine große Publikumsbeliebtheit gehabt haben, woraufhin das Studio Ghibli den Auftrag von einem, was war das, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Katzenfutterhersteller oder so, den Auftrag bekam, einen Film nur über diese beiden, einen kleinen Kurzfilm, einen Werbefilm nur über diese beiden Katzen zu machen.
Ja, es war, glaube ich, ein Freizeitpark in dem Fall.
Oder ein ein Katzenfreizeitpark. Ja. So, genau, richtig, ja. Und dieser Katzenfreizeitpark ist dann, während der Film noch in der Mache war, abgesprungen. Und da waren aber schon 40 Minuten oder über 40 Minuten Material fertig, worauf dann Miyazaki gesagt hat, alles klar, wir machen da jetzt einen abendfüllenden Film draus und haben quasi die Regie an Hiroyuki Morita abgegeben, der schon bei meinen Nachbarn die Yamadas und bei Kikis Lieferservice, glaube ich, mitgearbeitet hat. Ich glaube, da sind eine Menge Fehlentscheidungen getroffen worden, besonders weil der letzte Ghibli-Film davor Chihiros Reise ins Zauberland, Spirited Away, gewesen ist. Und es gibt halt einige Ähnlichkeiten zwischen Königreich der Katzen und Spirited Away. Und vielleicht war Miyazaki noch ein bisschen müde von Chihiro, dass er die Regie nicht selber übernommen hat. Auf jeden Fall ist ein Film entstanden, der eigentlich kein Ghibli-Film ist.
Ja, gefühlt ist es irgendwie kein wirklicher Ghibli-Film. Du hast gerade den Regisseur angesprochen, du hast auch gesagt, dass er schon bei Kiki unter anderem und auch bei den Yamadas mitgewirkt hat. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, wo er auch mitgewirkt hat, und zwar auch als, ich glaube, Regieassistent, aber auch als Bindeglied zwischen der Animation auch und dem Regiestuhl. Das war Akira. Und Akira ist ja wirklich ein legendärer Anime-Film im Vergleich möglicherweise zu The Cat Returns
wahrscheinlich. Na gut, aber als Regieassistent hat er halt nichts zu sagen, sondern da koordiniert er halt einfach.
Ja, eben, da koordiniert er. Und hier hat er, also er war da noch hauptsächlich danach wirklich, klar, er hatte noch ein paar Filme auch directed und auch Storyboards gezeichnet, aber hauptsächlich war er dann tatsächlich für TV-Animes dann zuständig letzten Endes. Also so viel Großes kam danach auch nicht mehr, in dem Fall nach dem Königreich der Katzen.
Ja, und das Hauptproblem, denke ich halt, was das Königreich der Katzen angeht, ist, weil die Story ist eigentlich, man hätte wirklich was draus machen können und die Charaktere sind eigentlich auch sympathisch. Und eigentlich müsste er auch Erfahrung haben, weil er schon an wirklich großen Filmen irgendwie mitgewirkt hat. Aber es fehlt halt einfach die Detailverliebtheit. Es fehlen die tollen Perspektiven, die halt Miyazakis Filme einfach so besonders machen. Es gibt einiges an Action-Szenen im Königreich der Katzen, die aber irgendwie nicht als tatsächliche Action-Szenen wahrgenommen werden, weil es alles vor einem statischen Hintergrund passiert. Die Figuren bewegen sich, aber der Hintergrund bewegt sich nicht mit. Es ist einfach zu wenig Bewegung in den ganzen Bildern. Die Mimiken sind ja so aufs Mindestmaß, auf das Mindestnotwendige irgendwie reduziert. Genauso auch, wenn Protagonisten ein bisschen aus der Entfernung zu sehen sind, sind sie alle sehr stilisiert, sehr einfach irgendwie dargestellt. Also ja, es fehlt einfach so die Liebe zum Detail, ne, was eigentlich ein Ghibli-Film wirklich ausmacht.
Ja, im Zeichenstil in der Geschichte, aber auch, finde ich, in wirklich vielen Teilen der Story letzten Endes. Da finde ich ein paar Sachen, die mir einfach auch nicht so gefallen und mir nicht so gepasst haben. Fangen wir doch einfach auch mal so über ein paar Szenen an zu sprechen. Da gibt's ja am Anfang, du hast es ja gesagt, Haru rettet ja den Katzenprinzen, rettet sie ja, als er über die Straße letzten Endes geht. Wenn das schon so ein Prinz ist, der sich am Ende ja auch als strahlender Feldherr und guter Stratege entpuppt, warum ist der so dumm und geht bei Rot über die Straße als Katze? Das ist schon mal das eine. Erklär mir das.
Ja, kann ich dir erklären. Er ist ja nicht bei Rot über die Straße gegangen, sondern er ist noch gegangen, als die Autos noch alle standen, aber er hatte halt ein Päckchen im Maul und das ist ihm auf die Straße gefallen und eine Katze hat halt keine wirklichen Hände und er kann dieses Päckchen nicht greifen, er musste das mit der Schnauze machen und dafür hat er einfach zu lange gebraucht.
Ja, dafür hat er zu lange gebraucht, das stimmt. Das kann dann auch mal passieren als Katzenprinz. Ansonsten, ich meine, der Film hat ja einiges, was wirklich gut ist. Die Charaktere finde ich toll, den Baron, Muta liebe ich, den Katzenkönig als wirklich strange Katzentyp, der kommt richtig cool rüber letzten Endes, aber da fehlt manchmal trotzdem so ein bisschen die Tiefe, finde ich.
Ja, es verändert, also mir fehlt die Veränderung der Charaktere im Laufe des Films. Also normalerweise machen halt bei Ghibli-Filmen die Protagonisten eine Entwicklung durch. Eine gute Person hat auch negative Seiten oder eine negative Person hat auch irgendwie positive Seiten. Das passiert einfach hier gar nicht. Die Figuren sind von Anfang an in ihrer Rolle festgelegt und verändern sich nicht. Und dann haben wir natürlich Haru, bei der angeblich eine Veränderung stattfinden soll. Aber eigentlich hat sie meiner Ansicht nach, entspricht sie eher in einem Charakter einer Disney-Prinzessin aus den 50er Jahren. Sie immer dann, wenn sie die Chance hätte, sich zu entwickeln und an ihrer Rolle und an der Situation, in der sie sich gerade befindet, zu reifen, zieht sie sich immer zurück und lässt andere alles erledigen, in der Hoffnung irgendwie, dass es gut ausgeht. Mhm. Und das fand ich halt alles so ein kleines bisschen strange.
Ja, da auch vollkommen richtig. Ach, die einzige Veränderung, die es da ja wirklich gibt, ist ja, dass hier Haru am Anfang, da gibt's auch diesen Jungen, der in der Schule, den sie ganz süß findet, der aber in einer Beziehung ist. Am Ende des Films sagt dann ihre beste Freundin, der ist jetzt frei und dann sagt sie, ach, ist mir jetzt egal. Das ist, glaube ich, die einzige Wandlung, die sie dann durchmacht. Außer, dass die Wandlung zu einer Katze, das passiert ja auch zwischendrin. Ja, ich kann doch keinen Katzenprinzen heiraten. ich bin doch keine Katze. Doch, jetzt schon. Und dann war sie auch eine Katze.
Genau. Aber dadurch hat sie sich ja auch nicht wirklich verändert
vom
Charakter her. Und das mit dem Jungen, den sie ganz toll findet aus ihrer Klasse. Ich meine, es ging ja letztendlich darum, dass sie ins Königreich der Katzen kam, um verheiratet zu werden. Und als der Prinz sie gar nicht wollte, letztendlich hat der König sich ja selber angeboten, dann nämlich doch. Ich kann mir durchaus vorstellen, als sie dann wieder in ihrer Zeit oder in ihrem normalen Leben zurückgewesen ist, dass sie einfach die Schnauze voll von Beziehungen und
das ist und wahrscheinlich hatte. Der Grund. Die sind, spinnen doch alle, die, also egal ob es männliche Katzen oder männliche Menschen sind, das ist doch letzten Endes egal. Eine Szene, die ich auch noch ansprechen möchte, ist am Anfang diese Parade. Also relativ, nachdem sie den Prinzen gerettet hat, sieht sie ja diese Parade auf der Straße, wo dann auch der König dann auf so einer Sänfte lang getragen wird. Da tauchen dann auch solche, wen soll ich die nennen? Bodyguard-Katzen in diesem schwarzen Fell, das so ähnelt wie Anzüge, die ja dann später überhaupt gar keine Rolle mehr spielen, die gar nicht mehr erwähnt werden. Warum sind die nicht als Bodyguards noch im Schloss zum Beispiel? Vielleicht haben sie frei.
Oder? Waren die da nicht nochmal? Nee,
die waren nicht mehr zu sehen. Das waren dann Soldaten.
Ach so, okay. Ja, vielleicht mussten sie halt in der richtigen, also in der Menschenwelt, vielleicht mussten sie da inkognito gehen, mussten sie Anzüge tragen in ihrer. Im Königreich durften sie dann halt ihre normalen Uniformen tragen. Wer weiß das schon?
Kann natürlich auch sein, wer weiß das schon. Ich meine, es gibt auch Szenen, die ich mag. Ich mag diesen seltsamen Irrgarten, irgendwie auch diese Flucht in irgendeiner Art und Weise.
Irgendwie da gab es auch mal so einen Film mit David Bowie, auch irgendwas mit einem Labyrinth. Mhm. Weißt du noch, wie der hieß?
Ich komme jetzt nicht drauf, aber es ist ein sehr, sehr guter Film auf jeden Fall.
Aber also, genau, da habe ich mich massivst dran erinnert gefühlt. Ich glaube, das haben sie auch ein bisschen von dem Film ein Stück weit übernommen.
Kann sein. Mitte der 80er ist dieser Film genau. Auf jeden Fall damals rausgekommen. Ich mochte den sehr Fantasy, Sci-Fi-mäßiger angehauchter Film. David Bowie, ein unglaublich toller Künstler. Also
oder sei war es das jetzt das Dunkle Kristall, der Dunkle Kristall?
Dunkle Kristall ist wieder was anderes. Dunkle Kristall ist dieser Film von Jim Henson. Ah, der Film, den du meinst, jetzt weiß ich es wieder. Der hier heißt Die Reise ins Labyrinth. Das ist
genau. Aber
auch mit so einem Koboldkönig, gell? Und
genau, und das beweist jetzt wieder, warum du der Senpai bist. Ne?
Ja, könnte vielleicht auch, ja, aber wahrscheinlich nicht damit zusammenhängen, dass man das parallel auch googeln kann. Ich glaube, damit hat es nichts zu tun. Aber der Film ist besser. Dieser David Bowie-Film ist besser als dieser Film Königreich der Katzen, obwohl es so viele interessante Charaktere letzten Endes gibt. Aber
auch wirklich schöne Szenen. Zum Beispiel, ich liebe die Szene, wo Haru sich zurückerinnert und wie sie die kleine weiße Katze Yuki mit Fischkeksen füttert. Mhm. Eine ganz, ganz tolle, ganz großartige Szene. Ne? Da hat mich der Film das erste Mal wirklich irgendwie am Herz gepackt. Also das fand ich ganz, ganz toll.
Also ich würde sagen, geht mir ähnlich. Und ich würde da in dem Fall hinzufügen, nicht nur das erste Mal, sondern auch das einzige Mal. Weil das wirklich eine sehr, sehr schöne Szene auch war. Und da hat man dann auch wieder ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, liebe Hörer, ach, die beiden machen den Film so nieder, die mögen wahrscheinlich keine Katzen. Im Gegenteil. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Thomas. Bist du Katzenfan?
Ja, eigentlich schon. Und ich habe den Film auch gesehen, während ich bei einer Freundin war zum Katzensitten.
Okay.
Jetzt, gestern. Aber die Katzen haben sich für den Film gar nicht interessiert. Also
das glaube ich. Ich bin ja auch großer Katzenfan. Ich habe ja auch drei Katzen, die man manchmal sogar, wenn man leise lauscht, im Hintergrund auch rascheln hört oder schreien hört oder spielen hört, die sind ja auch da. Also ich bin großer Katzenliebhaber, aber das betraf jetzt nicht unbedingt die Katzen in diesem Film. Also es gab ein paar schöne Szenen und es gab, wie gesagt, auch tolle Charaktere, auch Katzencharaktere, die man mag, aber so, die verhalten sich natürlich auch nicht so wie Katzen und die waren für mich weiter entfernt von Katzen, als es manchmal Katzen in anderen Filmen sind.
Ja, also wie gesagt, ich will den Film auch nicht schlecht machen und auch nicht schlecht reden, weil prinzipiell als Anime-Film finde ich ihn eigentlich okay, er ist unterhaltsam und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, dass er sich an einem Ghibli-Film, an anderen Ghibli-Filmen messen muss, das tut dem Film halt leider nicht gut. Und das Studio Ghibli hätte sich diesen Film nicht irgendwie ins Repertoire setzen sollen.
Nee, hätten sie nicht müssen. Und ich muss da noch mal einen Zusatz zu dem, was du gesagt hast, das stimmt. Aber ich glaube, dass es tatsächlich auch wirklich ein Anime für eher jüngere Leute ist. Also ich glaube, dass es schon wirklich sehr kindgerecht ist. Da sind ein paar auch Sachen, die man aus der Sicht eines Kindes sicherlich anders sehen würde, die so auch irgendwie keinen Sinn ergeben. Am Anfang, als sie das Katzenbüro sucht, zum Beispiel, was übrigens sehr schön ist, das Katzenbüro mag ich sehr gerne, da trifft sie ja schon den dicken Kater, den soll sie an der Ecke suchen, sieht ihn erstmal nicht und setzt sich wahllos, random auf einen Stuhl, auf dem zufälligerweise die dicke Katze sitzt. Also Kleinigkeiten, die man dann bemängeln könnte.
Aber ich muss auch sagen, bis zu dem Moment, wo sie das Katzenbüro gefunden hat, habe ich die ganze Zeit mit einem ziemlich fetten Grinsen mir den Film angeguckt. Weil ich fand ihn bis dahin wirklich irgendwie echt amüsant. Und was hier so alles passiert ist und gerade die Sache mit dem Unmengen an Katzenglück, das sie bekommen sollte. Und die Katzen haben ihr Katzenminze geschenkt und haben ihr ein ganzes Beet voller Katzengras geschenkt und haben ihr ganz viele Mäuse in kleinen Päckchen geschenkt. Alles, worüber sich eine Katze freuen würde. Also das
eine fand ich Katze, halt
auch sehr süß. Ne?
Eine Katze würde sich darüber freuen. Aber wissen Katzen, die sich in der Menschenwelt nicht auskennen, eigentlich, dass sich Menschen nicht über Mäuse und über Katzengras freuen? Müssten die das nicht eigentlich auch wissen?
Ja, aber das waren ja alles Katzen aus dem Königreich der Katzen. Das war ja nicht deine Hauskatze. Wenn deine Hauskatze raus dürfte, dann würde die sofort abhauen ins Königreich der Katzen. Ja, und dann wüsste sie auch Bescheid.
Wobei ich meinen Katzen lieber sagen würde, geht nicht in das Königreich der Katzen, da ist es sehr langweilig. Bleibt lieber hier, gibt es wenigstens ein bisschen Action ab und zu. Es gibt trotzdem ein Easter Egg in dem Film, was mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Und zwar, als es vor dem Labyrinth, der packt der Katzenkönig ja seine Golfausrüstung aus. Und hast du gesehen, was für ein Tier da abgebildet ist?
Ja, eine Katze.
Ein Puma. Ein schwarzer Puma. Und er ähnelt doch sehr. Ist es Product Placement oder ist es einfach nur ein Witz?
Ich glaube, es ist ein Witz, dass sie das Puma-ähnliche Logo verwendet haben. Und warum ist ein Puma keine Katze?
Das ist eine Raubkatze. Du hast eigentlich vollkommen recht. Aber in diesem Königreich der Katzen, da gibt es ja auch keine, da gibt es nur normale. Da gibt es nur normale Katzen,
keine Raubkatzen. Das waren alles Raubkatzen. Die Haru ist von allen Katzen geraubt worden.
Das stimmt. So kann man es auch bezeichnen. Ja. Es gibt ein paar Filmfehler, die wir ganz minimal ansprechen. Die Sache mit dem Telefon, am Anfang telefoniert sie auch. Ich glaube, da war es noch ein Kabeltelefon. Irgendwann ist sie aber auch draußen vor der Wohnung mit dem Telefon und es ging dann irgendwie trotzdem noch, oder?
Ja, also diese Filmfehler, es gab eine Sache, die war wirklich auffällig. Mit dem Briefkasten vor dem Katzenbüro. Ja. Ne? Wenn es hell ist, gibt es einen Briefkasten und wenn es dunkel ist, gibt es da keinen Briefkasten.
Ja, zum Beispiel. Das ist was wirklich auffällig war. So ein paar falsche Beschriftungen und so, das gab es auch, aber das war auch vollkommen in Ordnung. Das ist immer sowas, muss man aber ansprechen, wenn man in einem im Podcast über einen bestimmten Film redet. Im Hintergrund sitzt übrigens jetzt gerade meine Katze und lässt sich streicheln. Wenn wir ganz leise sind, hören wir sie schnurren. Hörst du sie? Naja, ein Versuch war es auf jeden Fall wert. Das
klingt eher so, als würde sie die ganze Zeit schlucken.
Gibt es noch irgendeine Szene, über die du sprechen magst? Irgendwas, über das du generell sprechen magst? Oder passiert das dann in der Bewertung?
Ja, ich fand nur so am Anfang, ganz am Anfang des Films, ne, da dachte ich zuerst, jetzt erwartet uns ein Harry Potter Film. Ne, als es dann hieß, solltest du einmal in mysteriöse Ereignisse verwickelt sein oder ein Problem nicht lösen können, wird es für dich immer einen Ort geben, wo du dich hinwenden kannst. Das ist doch Dumbledore in Reinkultur, oder?
Das könnte Dumbledore auf jeden Fall sein. Ich meine, ja, woran ich auch schon, wo man auch denken muss eigentlich, weil die Story, eine junge Heldin kommt in eine fantasievolle Welt, ist ja auch ein Thema, was wir in dem einen oder anderen Ghibli-Film schon mal gesehen haben, aber deutlich besser ausgeführt, oder?
Ja. Also sie darf sich nicht, also Haru darf sich nicht einreihen in solche großen, sich im Laufe der Geschichte verändernden Charaktere wie Chihiro, Ponyo, Kiki. Ne? Da hat Haru irgendwie nichts zu suchen.
Da steht sie auf jeden Fall am Ende dann nicht so gut da wie die anderen Charaktere. Letzten Endes steht in meinen Augen der Film auch nicht so gut da wie andere Ghibli-Filme. Und das heißt für mich, wenn du soweit bist, kommen wir zu unserem VOG-Ranking.
Ja, VOG-Ranking.
Das VOG-Ranking setzt sich, ihr Stammhörer wissen Bescheid, wie folgt zusammen. Wir haben 6 Kategorien, wir vergeben 1 bis 8 Punkte. 8 ist die Höchstpunktzahl davon, den Mittelwert. Und das stellen wir unserem persönlichen Geschmack auch 1 bis 8 gegenüber. Das Königreich der Katzen, wie fandest du die Umsetzung, lieber Thomas?
Ja, wie ich schon gesagt habe, Wenn es ein Nicht-Ghibli-Film wäre, würde ich sagen, ist es ein guter Anime-Film. Für einen Ghibli-Film ist er es nicht, weil er einfach nicht gut genug umgesetzt worden ist für einen Ghibli-Film. Es gibt zu wenig Detailreichtum, es gibt zu wenig interessante Perspektiven. Insofern, weil es aber trotzdem ein Anime-Film ist, den ich prinzipiell nicht schlecht fand, kriegt er von mir von der Umsetzung 6 Punkte.
6 Punkte dann doch? Okay, 6 Punkte ist gar keine so schlechte Punktzahl, muss ich sagen. Ich liege da wirklich diesmal deutlich drunter. Ach, ich bin ja jemand, der normalerweise sehr gut bewertet. Hier habe ich mich tatsächlich wirklich zeitweise sehr gelangweilt, muss ich wirklich tatsächlich ehrlicherweise auch sagen.
Und dabei ist der Film gar nicht lang. Der ist ja nur 75 Minuten.
Ja, aber man hätte den auch noch kürzer machen können vielleicht. Oder man hätte noch ein paar andere Sachen einbauen können und dann länger. Man hat ja ein paar Sachen angedeutet, die dann auch jetzt keine große Rolle mehr letzten Endes gespielt haben. Das wäre vielleicht dann nochmal anders gewesen.
Man hätte Miyazaki den Film machen lassen sollen.
Zum Beispiel. Aber Miyazaki war ja da auch mehr oder weniger wahrscheinlich wieder im Ruhestand. Aber er kam ja, können wir ja schon vorwegnehmen, für den nächsten Film auch wieder zurück. Das ist ja auch so ein Dauerzustand, oder? Und dann immer zu sagen, das war mein letzter Film und dann kommt er auch wieder. Schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall auf seinen nächsten Film. Ich meine jetzt nicht das Wandelnde Schloss. Ich meine jetzt möglicherweise
den Film, der dieses Jahrzehnt noch rauskommen soll.
Ja, da gehen wir doch mal von aus. Also jedenfalls die Umsetzung. Ich fand die Idee dahinter okay, die Umsetzung okay. Ich finde, man hat da vieles auch verschenkt. Man hat gute Charaktere gehabt, die eine deutlich spannendere Story sicherlich auch gut getan hätten. Hier hat mir vieles einfach nicht gepasst. Deswegen gibt es bei mir hier nur 4 Punkte für die Umsetzung.
Okay, gib's dem Film richtig. Los,
gib's. Die Action.
Los, Action. Ja, Action, die war vorhanden, aber nicht gut umgesetzt. Also wie ich schon gesagt habe, wir hatten halt viele statische Hintergründe, vor denen sich dann die Protagonisten bewegt haben, auch actionreich, aber es kam nicht wirklich so ein richtiges Gefühl von Action auf, jedenfalls in den meisten Situationen. Und deswegen kann ich ihm leider nur 5 Punkte geben. Wenn es besser umgesetzt wäre, hätte der Film vielleicht sogar eine 7 kriegen können, was die Action angeht, aber so leider nur eine 5.
Ja, denn es gab, wie du es gesagt hast, es gab wirklich Action. Die Reise ins Katzenland zum Beispiel, das war ja auch actionreich. Die Flucht durchs Labyrinth und auf diesen Turm, die Explosion des Turmes, all das wäre ja krasse Action gewesen. Aber es wirkte alles, wie du es gesagt hast, sehr statisch. Da wäre deutlich mehr drin gewesen, wenn man es anders gezeichnet, anders umgesetzt hätte. Deswegen auch hier sind wir uns mal einig, 5 Punkte von meiner Seite. Der Humor, lieber Thomas, wie oft hast du dich totlachen können?
Ja, totlachen, schwierig, schwierig. Aber wie ich schon meinte, ich habe, bis Haru das Katzenbüro erreicht hat, die ganze Zeit ein fettes, breites Grinsen im Gesicht gehabt. Die Situation im Katzenbüro war auch noch ganz lustig. Dann gab es auch noch ein paar andere ganz witzige Momente, wie zum Beispiel das Bankett beim König, beim Katzenkönig. Und das war auch eher so eine Art Humor, der mir gut gefallen hat. Das war so ein feinsinniger, hintergründiger Humor. Der war nicht so schenkelklopftechnisch. Ich fand ihn gut. Und deswegen kriegt er von mir auch 7 Punkte. Also das war jetzt für mich vom Humor einer der tatsächlich bisher witzigsten Ghibli-Filme.
Interessant, aber da muss ich dir in vielen Dingen auch zustimmen, weil Humor war für mich tatsächlich die Stärke des Films. Also da waren wirklich einige Szenen, auch einige Charaktere, die ich sehr lustig fand. Du hast vieles jetzt schon gesagt, aber ich würde gern in dem speziellen Fall auch nochmal den Katzenkönig erwähnen, den ich einfach auch zum einen sehr, sehr lustig gezeichnet fand. Immer wenn man ihn gesehen hat, fand ich das schon allein witzig, aber auch die Art und Weise, wie er auch geredet und dargestellt wurde, oder am Ende saß er dann da mit, ich wollte gerade sagen, ohne Hose, aber ohne Fell, ohne Fell und ja. Ohne Haare. Und das war auch schon witzig. Also sehr, sehr witzig. Für mich ist das ganz klar die Stärke des Films. Aber da gab es schon witzigere Sachen. Deswegen hier 6 Punkte von meiner Seite.
Was durchaus auch okay ist.
Was durchaus auch okay ist. Das ist lieb von dir, dass du meine Punkte akzeptierst. Ich bin gespannt, ob ich deine Punkte beim Plot akzeptieren werde.
Wahrscheinlich eher nicht, weil ich habe dem Film vom Plot her 7 Punkte gegeben. Weil es ist eigentlich eine runde Geschichte, auch wenn sie am Ende nicht wirklich irgendwie Sinn macht. Und ich meine, und die Geschichte hat mehr Handlung als vielleicht manch anderer Ghibli-Film.
Als die Yamadas.
Gesprochen haben, als die Yamadas zum Beispiel. Oder ja. Durchaus ein besserer Plot, fand ich, ein interessanterer Plot als bei Ocean Waves.
Ja, auch das, da stimme ich dir auf jeden Fall auch überein. Das sehe ich bei den beiden Filmen auf jeden Fall, dass hier der deutlich stärkere Plot war letzten Endes. Allerdings war ich nicht, hast du die Punkte schon gesagt?
Ja, 7.
Okay.
Nur ich sehe jetzt gerade zum Beispiel, dass ich bei Porco Rosso nur 6 gegeben habe für einen Plot. Ich glaube, ich muss das nochmal runter reduzieren auf 6. Beim Königreich der Katzen. Darf ich das? Tja.
Das darfst du jetzt, wir sind ja noch im Podcast, jetzt darfst du es. Du dürftest es auch im Nachhinein machen, aber jetzt hast du es auch gesagt, dann gibt es doch 6 Punkte. Du rechnest inzwischen nochmal deinen Punktzahlen neu aus, während ich nochmal sage, dass ich sagen dir auch da in den Dingen übereinstimme, die du da gesagt hast. Aber trotz allem finde ich nicht so einen richtig starken Plot. Da gab es deutlich stärkere Sachen, besser als die 2 genannten, ja. Aber auch hier gibt es viele Unklarheiten, Ungereimtheiten und auch am Ende jetzt nicht wirklich die, ja, diese Wendung, diese Veränderung, die man so gerne hätte, das ist eine kindgerechte Geschichte, okay umgesetzt. Deswegen gibt's von mir für den Plot auch hier nur 5 Punkte.
Okay, dann liege ich ja trotzdem immer noch einen Punkt drüber, über dir. Aber du hast mit 5 Punkten auch völlig recht irgendwo.
Kommen wir zum nächsten Punkt auf unserem VOG-Ranking. Und ich spreche von einer Sache, in der du dich ja auch besonders gut auskennst. Wir haben heute noch nicht im Podcast drüber gesprochen. Deswegen reden wir jetzt auch über diesen Teil, den ich meine. Denn auch hier gibt es Musik. Und die Musik ist schon auch da und untermalt auch vieles. Ich bin gespannt, wie du die Musik in diesem Film fandest.
Ja, also die Musik ist von Yuchinomi, wie du es eingehend schon gesagt hast. Der auch die Musik für Whisper of the Heart, für Stimme des Herzens gemacht hat. Und da hatten wir ja schon damals festgestellt, die Musik ist filmdienlich und der eigentliche Song, der das Ganze rausreißt, ist eigentlich Country Roads von John Denver. Und genauso ist es eigentlich jetzt hier auch in dem Film. Die Musik tut nicht weh, die ist einfach da, die unterstützt den Film relativ gut, aber es bleibt einfach nichts im Ohr. Außer dem Endsong, den Credit-Song. Aber der ist zum Beispiel gar nicht von Yuchinomi. Der ist von Ayano Tsuchi, einer Sängerin und Ukulele-Spielerin. Die hat ihn komponiert und auch performt. Und damit ist sie auch international bekannt geworden, beziehungsweise hat erste internationale Anerkennung bekommen.
Und ist ein sehr beliebter Song übrigens.
Und dieser Song ist super. Und dieser Song ist wirklich super.
Ja.
Deswegen, wenn wir jetzt die Musik bewerten sollen, wenn es nur die Musik von Yuchinomi wäre, dann würde ich dem Film vielleicht allerhöchstens von der Musik 3 Punkte geben. Aber durch diesen ganz tollen Song von Ayano Tsuchi bekommt der Film 5 Punkte.
Ja, da kann ich tatsächlich gar nichts eigentlich hinzufügen. Du hast in diesem Fall alles schon gesagt. Auch von meiner Seite aus 5 Punkte. Der Heulsusen-Faktor. Das ist ja auch so eine Frage, eine Kategorie, in der ich dich frage, ob du die Anzahl der Tränen in Punkte umgewandelt hast. War es diesmal auch so?
In diesem Fall war es tatsächlich so. Ne? Also ich habe 3 Punkte gegeben. 3 kleine unauffällige Tränen habe ich verdrückt, weil diese Szene mit der kleinen weißen Waisenkatze, Yuki, die mit Fischkeksen gefüttert wird, einfach sehr, sehr kawaii, sehr süß gewesen ist. Ne? Und da gab es 3 nicht sichtbare Tränen, so wie es jetzt für den Heulsusen-Faktor 3 nicht sichtbare Punkte gibt.
Sehe ich absolut ähnlich. Also ansonsten gab es sehr wenige Momente, die einen dann wirklich berührt haben, zumindest emotional so tief berührt haben. Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Ich glaube, wenn ich nur diese Szene gesehen hätte, hätte ich auch wahrscheinlich deutlich mehr Punkte gegeben. Aber wenn der Rest des Films nur um diese Szene herum war, bleibt bei mir auch beim Holzhusen-Faktor nur die große 3. Ich rechne meine Punkte zusammen. Du musstest deine ja jetzt noch mal ändern im Nachhinein. Ich komme auf einen Zwischenwert von 4,7. Wie sieht's bei dir aus, lieber Thomas?
Ich komme da trotzdem noch, obwohl ich ja im Bereich Plot noch einen Punkt runtergegangen bin, komme ich trotzdem auf
5,3. Ja, da kommen wir zusammen dann tatsächlich auf 10, gell? Wenn ich es genau sehe, kommen wir genau auf 10.
Genau auf 10.
Persönlicher Geschmack, wie viele Punkte vergibst du hier im persönlichen Geschmack?
So, jetzt, wie gesagt, ich bewerte diesen Film am besten nicht als Ghibli-Film, sondern als Anime-Film an sich. Und von meinem persönlichen Geschmack bekommt er dann tatsächlich noch 6 Punkte. Okay. Ja, weil ich hab mich unterhalten gefühlt, es war irgendwie witzig irgendwie. Und wenn ich jetzt sage, es ist kein, wenn ich versuche, den Film nicht als Ghibli-Film zu sehen, dann würde ich sagen, gibt es durchaus auch Anime-Filme, die wesentlich schlechter sind. Und da ist er, denke ich mal, so im gehobenen Mittelfeld. Deswegen gebe ich dem eine gutmütige 6.
Das ist aber auf jeden Fall eine sehr gutmütige 6, weil ich kann dem Film einfach nicht mehr als 4 Punkte geben. Zum einen, weil es nicht wirklich ein super spannender Film ist. Es ist ein okayer Film, einer der wirklich schwächeren Filme des Studio Ghibli, das muss man sagen. Aber es gibt sicherlich etliche Anime-Filme, die noch uninteressanter, noch schlechter sind. Aber es gibt auch viele Filme, die deutlich besser sind als dieser Film. Der reiht sich irgendwo im unteren Mittelfeld ein bisschen drunter ein. Deswegen gibt es von meiner Seite 4 Punkte. Das macht bei mir einen Gesamtwert von 8,7. Wie sieht's bei dir aus?
Bei mir 11,3.
Bei mir landet dieser Film auf dem vorletzten Platz. Nur die Yamadas sind von der Punktzahl, Gesamtpunktzahl drunter. Damit bei mir Platz 12. Wie sieht's bei dir aus?
Bei mir ist es Platz 11. Bei mir sind noch die Yamadas und Ocean Waves dahinter.
Okay. Macht eine Gesamtpunktzahl übrigens, wenn man unsere zusammenzählt, zweimal ziehen jeweils 10 Punkte, witzig, kommen wir auf 20 Punkte. Das bedeutet, dass dieser Film auf Platz 11 ist tatsächlich. Er ist noch vor Ocean Waves und noch vor den Yamadas, die auf dem letzten Platz liegen. Damit Platz 11 in Folge 13 hat hier das Königreich der Katzen erobert.
Wunderbar. Ne? Hat es leider nicht in die Top 10 geschafft. Tut mir leid. Wie heißt der Regisseur? Hiroyuki Morita. Wenn du das jetzt hörst, es tut uns leid.
Ja, aber tut uns leid, wenn du hier gerade diesen Podcast anhörst. Aber du kannst stolz auf andere Werke sein, zum Beispiel Akira.
Assistent.
Ja. Aber auch die sind da total wichtig. Also wollen wir es jetzt nicht drüber lustig machen, weil ich meine, der hat auch mehr erreicht im Anime-Bereich als wir beide. Deswegen Hut ab, trotz allem.
Ganz genau.
Er hat immer einen Ghibli-Film, auch bei einem Ghibli-Film Regie führen dürfen. Das darf auch nicht jeder. Was jeder auch nicht darf, ist bei uns hier im Podcast mittalken. Ihr dürft uns aber bewerten, wenn ihr wollt, bei iTunes und bei Google Podcasts, wo man überall bewerten kann. Ihr könnt uns folgen bei Facebook und bei Instagram. Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren. Aber ihr könnt auch jetzt einfach mal die alten Podcasts alle nochmal anhören, empfehlen. Oder auch 2 Wochen warten, denn dann kommt die nächste Folge. Und da reden wir über einen Miyazaki-Film. Ich habe es schon gesagt, der Film mit dem Titel, Thomas?
Das wandelnde Schloss. Der vielleicht beliebteste Film von einer bestimmten Zielgruppe.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dass ich diesen Film auch besser finde als das Königreich der Katzen. Kann ich jetzt schon mal blaggen, das verrate ich schon mal. Ansonsten, ich bin raus. Ich komme in 2 Wochen aber zurück. Und ich hoffe, du bist in 2 Wochen auch wieder da, wenn es wieder heißt World of Ghibli, euer Lieblingspodcast über das Studio Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite
Thomas Wandeschek. Und ich kann noch nicht genau sagen, ob ich das wandelnde Schloss besser finde als das Königreich der Katzen. Dafür muss ich mir den Film erst noch mal wieder angucken. In meiner Erinnerung ist er besser als das Königreich der Katzen. Aber ich hatte das Königreich der Katzen auch anders in Erinnerung. Insofern, in 2 Wochen wissen wir mehr. Deswegen schaltet wieder ein und seid dabei bei World of Ghibli beim wandelnden Schloss Howl's Moving Castle. Mal wieder ein Film vom großen Hayao Miyazaki.
Ja, fast würde ich jetzt sagen Sayonara, aber das gehört ja natürlich dir. Deswegen bin ich jetzt still und überlasse das letzte Wort dir.
Also, liebes Publikum, Domo Arigato, Sayonara.